Kapitel 3 Magie abzugeben, nur wenig gebraucht. Er wollte sich gerade abwenden, da stieß Cecile ein hohes, kieksendes »Oho« aus und zupfte an seinem Ärmel. »Sehen Sie mal!« Die Hexe deutete auf die Fliese eines Seitenschiffes, aus der ein goldener Zapfen herausragte. Er bildete die einzige Unregelmäßigkeit im Muster der hellen und dunklen Steine, die den Boden Notre-Dames in ein flaches, kaum auffälliges Labyrinth verwandelten. Heute leuchtete der Zapfen im Schein eines einzelnen Lichtstrahls.
»Ja, es ist der 21. Juni«, stellte Frederik fest.
Cecile sah ihn fragend an. »Immer zur Mittagszeit des 21. Juni scheint die Sonne durch die einzige unbemalte Scheibe auf jenen Zacken.« Er deutete auf das Glasfenster, durch das es ein einzelner Sonnenstrahl geschafft hatte, während die anderen sich an dem Buntglas brachen. »Warum eigentlich?«
»Das wissen allein Gott und die Erbauer.«
Frederik hob die Schultern.
»In der Kathedrale von Chartres gibt es sowas auch. Bisher hat niemand herausgefunden, welche Funktion die goldenen Nadeln haben.«
»Niemand mit Magie«, erwiderte Cecile listig.
»Das Gebäude ist ohnehin schon instabil. Ich denke nicht, dass Hexerei eine gute Idee ist.«
»Ehre womöglich nicht. Sie neigen zu roher Gewalt.« Das Grinsen, mit dem sie das sagte, gefiel ihm irgendwie nicht. Es war anzüglich. »Aber mit meiner vielleicht.«
»Wie soll das gehen? Sie sind Wahrsagerin.«
»Hellseherin.«
»Wo ist der Unterschied?«
»Ich kann Ihnen mit Bestimmtheit sagen, dass Sie sich von mir bedroht fühlen und sich deswegen so unmöglich verhalten.«
»Dann sind Sie eine miserable Wahrsagerin«, gab Frederik zurück.
»Nein«, schnappte Cecile. »Sie sind nur ein schlechter Lügner und ein unbelehrbarer Sturkopf.« Sie kniff die Lippen zusammen und Wut blitzte in ihren Augen auf. Es war so einfach, sie zu provozieren. Wusste sie das nicht? War ihr nicht klar, dass er das manchmal mit Absicht tat? Weil,
ja, warum?
Er sollte die Menschen behüten, ihnen beistehen und ihnen Gottes wunderbare Liebe zeigen. Diese Hexe machte ihn allerdings wahnsinnig. Sie verkörperte alles, was er nicht sein wollte. Aber bevor er ihr derartiges an den Kopf werfen konnte, wandte ihm Cecile den Rücken zu, ging zu dem golden leuchtenden Zacken und ließ sich auf die Knie sinken. Sie beugte sich nach vorn und er schwor bei allem, was ihm heilig war, dass sie ihm mit Absicht ihren Hintern entgegenstreckte. Gott prüfte ihn. So und nicht anders war es. Nur war sich Frederik noch nicht so richtig einig, ob Gott seine Standhaftigkeit in Bezug auf das Zölibat oder einfach das Durchhaltevermögen seiner Nerven prüfen wollte. Er traute dem Höchsten alles zu. Vermutlich lief da wieder eine Wette mit dem Teufel persönlich. Genau jener flüsterte ihm in diesem Moment ein, dass Cecils Hintern wie ein reifer Pfirsich aussah. Leider musste er Lucifer recht geben. Natürlich sah er so aus. Sie trug ja auch ein Kleid von der gleichen Farbe wie die Frucht. Es passte überhaupt nicht zu ihrem Teint. Und hey, er wäre nicht der einzige Priester der katholischen Kirche, dem das auffallen würde.
Und warum bekam er gerade solche Kopfschmerzen?
Was ist los? Weckte ihn Cecils Stimme aus seinem heimlichen Leiden. Sie hockte noch immer auf den Knien und hatte sich ihm zugedreht. Sie sehen aus, als kotzten sie hier gleich die verbliebenen Trümmer voll.
Ich fürchte, ich bekomme Migräne, seufzte Frederik.
Das ist nicht ungewöhnlich, wenn die Magie sich mit Gewalt Bahnen bricht, erwiderte Cecile. Es wundert mich, dass sie vorhin nicht in Ohnmacht gefallen sind.
Müssen sie immer von Neuem damit anfangen. Wenn ich jetzt von Spatzen rede, lenken Sie das Thema auch nur wieder auf diesen unglücklichen Zwischenfall mit dem Erdbeben.
Erdbeben? Echote Cecile. Sie hiefte sich auf die Füße und streckte dabei ihren Hintern noch weiter raus.
Gott bewahre.
Und er hatte ernsthaft gedacht, mit knapp 40 Jahren wäre er endlich über die kritischste Phase hinaus. Das war war kein Erdbeben«, rief Cecile. »Im Leben nicht, und egal, wie oft Sie es sich einreden. Sehen Sie es ein. Sie sind und bleiben ein Hexer.« »Scht«, machte Friederike, packte Cecile und legte ihr die Hand auf den Mund. »Merde, sie könnte genauso gut eine Anzeige bei der hiesigen Tageszeitung rausgeben. Am besten als Schlagzeile auf dem Titelblatt, damit es ja jeder mitbekam. Wenn der Erzbischof noch hier war und sie hörte, dann war er geliefert.«
»Hören Sie auf, davon zu reden«, zischte Friederike. »Hier laufen gern Mitglieder der Kirche herum und die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, dass ihr existiert.«
Cecile trat ihm gegen den Fuß und stöhnend lockerte er seinen Griff.
»Ihr solltet wirklich mal toleranter werden. Daran besteht kein Bedarf.«
»Daran besteht jede Menge Bedarf«, fauchte Cecile. »Sonst sind sie bald ausgeschlossen.«
»Was?«
»Sie glauben doch wohl nicht, dass ihre Magie sich jetzt hübsch wieder ins stille Kämmerlein zurückzieht.«
»Nicht?« Gerade darauf hatte er spekuliert. Cecile verdrehte die Augen und ihre Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln.
»Irgendwas in ihnen ist heute zum Vorschein gekommen. Und es kam nicht einfach so. Also wird es sich auch nicht einfach widerlegen.«
»Das behaupten Sie bloß, um mich zu ärgern.«
»Ich sage es, um sie winseln zu sehen.«
Toll. Friederike hatte keine Ahnung, ob sie blöffte.
Es war nicht zum Aushalten. Er brauchte die Magie nicht. Er wollte sie nicht haben. Sie konnte ihm völlig gestohlen bleiben. Von seinen Eltern hatte er lediglich das geerbt. Und sonst nichts, geschweige denn etwas Brauchbares.
Wäre er nicht in der Obhut eines Paters gelandet, hätte er den Rest seiner Kindheit in einem Waisenhaus verbracht und mit spätestens 16 gelernt, wie man mit Drogen dealt.
»Nur für Sie zur Information.« Cecile lächelte ihn lieblich an. »Sie glühen schon wieder.«
»Was zum Henker?« Friederike sah an sich hinunter, und tatsächlich. Seine Hände umgab ein leicht goldener Schimmer, der sich in seltsamen Mustern wie ein Ornament von der schwarzen Hose abhob. Ein Schein, der sich unter seinen Ärmeln fortzusetzen schien und den Stoff von innen leuchten ließ wie einen Lampion. Unweigerlich schlug sich Friederike auf den Arm, als gelte es einen Schwarm blutrünstiger Mücken loszuwerden. Das Glühen ließ blöderweise nicht nach. Im Gegenteil, es wurde stärker. Mittlerweile drehte er sich selbst im Kreis, aber er erstarrte mitten in der Bewegung, als der Boden unter ihnen zu erzittern schien.
»Oh, oh«, murmelte Cecile und beunruhigt spähte Friederike die Mauern hinauf. Das Gefühl, das sich regelrecht an ihn heranpirschte, behagte ihm ganz und gar nicht. Es war genau das gleiche wie in Ajou. Wieder ging ein Beben durch die Kirche. Die Gerüste knackten und die an der Seite aufgetürmten Bänke rumpelten. Eine fiel sogar von dem Stapel herunter. Der Herr steh ihm bei. Er musste schleunigst hier raus, sonst wiederholte sich das Desaster. Aber er war wie gelähmt. Jede Zelle in ihm wollte nichts anderes, als nach draußen zu laufen, und doch gehorchte kein Muskel seinem Willen. Einzig und allein Cecile brachte ein wenig Bewegung in seine Starre. Sie packte Friederike am Arm, drehte ihn zu sich herum, und plötzlich spürte er ihre Hände auf seinen Wangen. Das war schlimmer als die überwältigenden Gefühle der Mutlosigkeit und Panik in seinem Inneren. Jetzt kippte sein Magen. Die Beklemmung prügelte sich mit einem völlig irrsinnigen Anflug der Freude und des Verlangens, sie zu küssen, wovon er nur noch mehr Angst bekam. Er versuchte, sich von ihr loszumachen, ohne sie anzufassen. Am Ende fügte eine Berührung von ihm ihr Schaden zu oder riss die letzten Mauern seiner Selbstbeherrschung ein. Er hatte keine Ahnung, was diese verdammte Magie bewirkte. Aber Cecile ließ es nicht zu. Sie packte ihn so fest, als ob sie ihm den Kiefer brechen wolle.
»Sehen Sie mir in die Augen!«
Einen Teufel würde er tun. Dann wollte er sich vielleicht nie wieder von ihr lösen. Ihre Berührung war bereits mehr, als er ertragen konnte. Als ging es ihm nicht schon schlecht genug.
»Sehen Sie mir in die Augen!«
Sie zwang Friederikes Kopf ein Stück nach unten und starrte ihn wachsam an.
Ihr Blick bohrte sich regelrecht in seinen. Ihre Finger wanderten höher, zu seinen Brauen, dem Haaransatz. Und in jenem Moment schien ein Blitz durch seinen Leib zu fahren. Er wünschte, es wäre die Strafe Gottes, aber dazu fühlte sich der Blitzschlag nicht endgültig genug an. Er war eher unangenehm. Es hüllte ihn ein wie eine schwere Daunendecke und ließ ihn zunehmend schwindliger werden.
Nein!
Er wusste nicht, ob dieser Aufschrei nur jede Faser in ihm zum Vibrieren brachte oder ob er es tatsächlich aus seiner Kehle schaffte. Es war ihm auch völlig egal. Er stieß Cecile so fest von sich, dass sie den Halt verlor und zu Boden fiel. Mit überraschender Kraft trat sie ihm das Bein weg und noch während der Aufprall auf den harten Fliesen die Luft aus seiner Lunge trieb, schwang sie sich über ihn. Sie stemmte die Ellenbogen auf seine Schultern und entlockte ihm ein Ächzen. Wieder presste sie die Hände gegen sein Gesicht. Ihre Finger berührten seine Schläfen und er könnte schwören, sein Kopf explodierte. Wenn nachher jemand sein Gehirn von den Steinen kratzen musste, es würde ihn nicht wundern.
»Denken Sie an etwas Harmloses!«
Er konnte überhaupt nicht mehr denken. Da war dieser gleißende Schmerz in seinem Kopf und ein erneuter Ruck, als wäre er nicht mehr in seinem Leib, sondern stünde irgendwo daneben, nur damit seine Seele plötzlich in unzählige Stücke zerspringen könnte, die nichts anderes zu tun hatten, als wieder etwas kaputt zu machen. Ein Druck, der erst aus ihm wich, wenn er sich entlud wie ein Jahrhundertgewitter. Nein, verflucht, aber nicht in Notre Dame! Er hörte jemanden stöhnen, sogar schreien. Und plötzlich ließ es nach. Alles verschwand. Der Druck, die unmenschlichste Migräne seit Menschheitsgedenken und die Angst. Cecile sackte über ihm zusammen.
»Sacre!«
stöhnte sie. Ihre Stirn lehnte schwer auf seiner. Er spürte ihren Atem im Gesicht und ihre Haare, die ihn kitzelten. Frederik wusste nicht, wie lange sie so da lagen oder in Ceciles Fall da hockten. Es kam ihm einerseits wie 2 Sekunden vor, andererseits hörte er auch schon wieder das Schlagen einer Uhr. Jeder Muskel, jede Sehne in ihm schmerzte höllisch.
»Können Sie bitte von mir heruntergehen?«
»Ich bin mir nicht sicher.«
»Dann nehmen Sie wenigstens Ihre Ellenbogen aus meinen Schultergelenken«, raunte er.
Cecile richtete sich auf und er keuchte, als der Schmerz und der Druck nachließen.
»Das hat mir Jason gezeigt«,
erwiderte Cecile und rieb sich über die Nase.
»Obwohl, wenn ich mich recht erinnere, hatte er was von Knien auf Schultern gesagt.
Er wird es Ihnen garantiert mit Freuden nochmal erklären.«
Eigentlich müsste er Cecile sagen, sie solle endlich von ihm heruntersteigen. Ganz ehrlich, es war ihm im Augenblick völlig egal. Wenn sie aufstand, hieße das, er müsste sich ebenfalls erheben. Und dazu verspürte er gerade nicht die geringste Lust. Er fühlte sich müde, zerschlagen. Und so richtig unbequem waren die Fliesen ja auch nicht. Rückenschmerzen würde er erst morgen bekommen. Jetzt wollte er einfach nur ein wenig hier liegen bleiben und vor sich hin leiden.
»Wahrscheinlich will ich es nicht wissen«, sagte er schließlich schwach. »Aber warum hat es aufgehört?«
»Zum einen hat sich ihre Magie heute schon entladen. Deswegen war sie nicht ganz so stark wie in Ajou«, gab Cecile leise zurück. »Zum anderen konnte ich ihre Macht mit meiner kanalisieren. So hat sie sich nicht willkürlich im Raum ausgebreitet, was alles instabil werden lässt, sondern ich habe sie etwas erschaffen lassen.« Sie drehte den Kopf und zeigte mit dem Finger nach links. »Sehen Sie?«
Sein Nacken knackte, als er in die gleiche Richtung sah. Er erstarrte. Also entweder bekam er gerade gewaltige Halluzinationen oder jemand hatte hier spontan einen Baum gepflanzt. Inmitten der Steinfliesen.
»Wo kommt der her?«
»Aus Ihnen.«
»Merde. Das Ding war bestimmt 2 Meter groß. Die Wurzeln hatten die Bodenplatten zum Bersten gebracht und sich scheinbar tief eingegraben. Äste berührten das Kreuz und ein gezacktes Blatt sank auf den marmornen Jesus in den Armen Marias.
Bon sang. Wie soll ich das jemandem erklären?«
stöhnte Frederik.
Wenn sie ihre Kräfte unter Kontrolle hätten, könnten sie ihn verschwinden lassen.
Wenn er Ahnung von der verflixten Kraft in ihm hätte, wäre das Gestrüpp überhaupt nicht hier.
Wenigstens bekomme ich langsam eine Ahnung, in welche Richtung ihre Magie tendiert, stellte die Hexe zufrieden fest. Sie scheinen ein Hexer mit einem grünen Daumen zu sein. Sie können unzählige Gärtner glücklich machen.
Cecile, der Baum muss unbedingt weg.
Himmel, er flehte schon. Sie hatte ihn doch winseln sehen wollen. Jetzt hatte sie ihn soweit. Mit einer verdammten Eiche.
Schon gut.
Endlich taumelte sie auf die Füße und nahm ihr Gewicht vollends von ihm. Während er sich aufsetzte, ging sie auf den Baum zu, legte die Hände an dessen Stamm und schloss die Augen. Ihre Hände begannen in einem sanften, dunklen Grün zu schimmern, das sich schließlich um den gesamten Baum wand, jeden Ast, jedes Blatt einnahm. Im ersten Moment meinte Frederik, sich zu täuschen, doch dann wurde das Monstrum tatsächlich immer kleiner, bis Cecile einen Bonsai in der Hand hielt und von dem Loch zurücktrat.
Was seine Wurzeln zerstört haben, kann ich leider nicht reparieren.
Sie kehrte zu Frederik zurück und setzte ihm die Miniatureiche in die Hände. Fassungslos sah er von dem winzigen Baum zu dem Loch und den demolierten Fliesen. Beides war immer noch schwer zu erklären, aber wenigstens steckte keine Eiche mehr darin.
»Irgendwas wird mir schon einfallen«, murmelte Frederik, mehr zu sich selbst.
»Wie verwerflich wäre es, das Loch den Arbeitern in die Schuhe zu schieben? Nein, das wäre schändlich. Aber der Boden könnte doch unter der Kirche ein wenig nachgegeben haben, oder?«
»So geht es jedenfalls nicht weiter.«
Cecils Gesicht tauchte über ihm auf.
»Sie haben es nicht unter Kontrolle.« Und irgendwann stürzt etwas wirklich Wichtiges ein mit
»Das wird nicht geschehen«, beharrte Frederik und wich ihrem starrenden Blick aus. »Es ist nur ein schlechter Tag.«
»Sie müssen sich endlich Ihren Fähigkeiten stellen.«
»Es wird wieder vergehen. Vor 20 Jahren ist es auch vergangen.« Cecile biss sich auf die Faust und trotzdem bildete er sich ein, ihre Zähne knirschen zu hören. Widerwillig rappelte er sich auf und schaffte es kaum, auf den Baum in seiner Hand zu sehen, geschweige denn, Cecile ins Gesicht zu blicken.
»Wollten Sie nicht etwas herausfinden über die goldene Nadel und den einzigen Sonnenstrahl am 21. Juni?«
Gott steh ihm bei, dass er eine Frau der Hexerei anstiftete. Aber es war immer noch besser, sie pfuschte in den Geheimnissen von Notre Dame herum, als in seinen.